Guten Morgen miteinander. Ich gehe weiter im ersten Petrusbrief. Ich möchte aber zuerst nochmal einen Rückblick machen, so wie der Aufbau sich präsentiert im ersten Petrusbrief, weil wir sind also bei Themen. Ja, da müsste ich sagen, die alles andere als passen in unsere heutige Gesellschaft. Was meint ihr? Passt die Bibel in unsere heutige Gesellschaft? Passt das Wort Gottes in unsere heutige Gesellschaft, in das Denken unserer heutigen Gesellschaft? Passt das Wort Gottes? Wer ist der Meinung, dass es passt? Wer ist der Meinung, dass es schräg hier steht? Dass unsere heutige Gesellschaft diesem Wort komplett entgegensteht? Ja, wir werden sehen. Petrus beginnt seinen Brief mit einem herrlichen Lobpreis. Gelobt sei unser Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unbefleckten, unverwelkten und unvergänglichen Erbe, das in den Himmeln für uns bereitet ist. So beginnt Petrus seinen Brief. Wie wunderbar, wie er diese Hoffnung, die wir in Christus haben, herauspreist, sozusagen. Ein Riesenlob, eine Dankbarkeit, die hier zum Ausdruck kommt. Und es geht da um unsere Rettung und um unser Heil. Und dann geht es weiter, wie dieses Heil da ist, um uns in der Gemeinschaft mit Gott wachsen zu lassen. In Heiligkeit, dieses Unwort in der heutigen Zeit, da beginnt es ja schon, in der Unterordnung unter sein Wort. Also Unterordnung ist eigentlich heute bereits ein Unwort in unserer Gesellschaft. Ich komme noch darauf zurück. Aber er zeigt der Petrus, dass es darum geht, dass unser Leben in dieser Heiligkeit, in der Gegenwart des lebendigen Gottes eben wertvoll ist. Erst da seinen wahren Sinn und sein wahres Ziel erreicht. Und er zeigt dann auch, dass Gott uns durch diese Beziehung zu Christus in diesen Tempel, in diesen heiligen Tempel hineinpflanzt, als lebendige Steine im Kapitel 2, die dann seinen wunderbaren neuen Tempel bilden. Und dann weist Petrus ebenfalls im Kapitel 2 darauf hin, dass diese Heiligkeit, die wir in Christus haben, und das ist ja das Zentrum immer wieder, das in Christus werden wir zu einer heiligen Priesterschaft, die Gott berufen hat, berufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Und was ist das Ziel dieser Priesterschaft? Es geht darum, dass wir die großen, die wunderbaren, herrlichen Taten Gottes verkündigen, dass die sichtbar werden in unserem Leben. So baut Petrus diesen Brief auf. Und dann, gegen Ende des zweiten Kapitels, sagt er dann auch: Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Also er will nun zeigen, wie diese Heiligkeit Gottes, die in unser Leben hineingelegt wurde durch den Heiligen Geist, sich zeigen soll. wie sich diese Heiligkeit auswirkt im Leben eines gläubigen Menschen. Und dann sagt er eben da, ihr seid Fremdlinge in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugehen, denn sie streiten wieder das heilige Wesen, das in uns ist. So könnte man das auch ausdrücken. Und dann zeigt Petrus die verschiedenen Lebensbereiche, die verschiedenen Lebensbereiche, in denen sich diese Heiligkeit Gottes, dieses veränderte Wesen zeigen soll und eigentlich muss. Und jetzt komme ich eben zu diesem in der heutigen Zeit fast ein wenig ein Unwort, eben das Unterordnen. Das waren dann Predigten, die ich bereits gehalten habe. Da lesen wir also im Kapitel 2, Vers 13, ordnet euch allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Also vorher sagt er, wir sollen uns nicht dieser Welt gleichstellen und nicht nach den Maßstäben dieser Welt leben. Und andererseits schreibt er hier, den Institutionen dieser Welt sich unterzuordnen, sowohl dem Kaiser als auch denen, die ein höheres Amt bekleiden, also Gouverneure und so weiter, wie das, dass ich hier lese, das nach neuen Genfer Übersetzung NGÜ. Also diese Unterordnung, die ist nun ein Zeichen und das ist eben das Wichtige, dass wir in diesem Begriff Unterordnung unbedingt in die Mitte stellen müssen. Es geht nicht um die Unterordnung an sich, sondern um des Herrn Willen. Ordnet euch um des Herrn Willen unter. Und in jeder Form, in jedem Lebensbereich, den Petrus hier anspricht, geht es immer wieder darum, um des Herrn Willen. Also Petrus setzt hier Christus ins Zentrum um des Herrn Willen und weist damit darauf hin, dass die Unterordnung ein geistliches Prinzip ist. Christus hat sich Gott, dem Vater, untergeordnet. Wir lesen im Hebräerbrief, dass er durch sein Leiden gehorsam lernte. Und Jesus hat gesagt in Gethsemane, ich habe diese Szene schon ab und zu in meinen Predigten ausgeführt oder in Bibelstunden, in Gethsemane sagt Jesus zum Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist ein Ausdruck der Unterordnung. Jesus Christus hat sich als Mensch gewordener Gott dem Vater untergeordnet. Und Paulus schreibt dann im Epheserbrief, und hier geht es auch, und weil das ist ja eigentlich dann mein Thema, Ehe als Zeichen der Gemeinschaft mit Gott, da schreibt Paulus, dass die Gemeinde sich Christus unterordnet. Die Unterordnung ist ein Leitprinzip, das wir immer wieder finden im Wort Gottes. Aber die Unterordnung, wie ich das schon erwähnt habe, da geht es nicht in erster Linie darum, wie wir das heute verstehen, oft missverstehen. Unterordnung ist alles andere als modern, habe ich gesagt. Unterordnung wird in unserer Gesellschaft mit dem Kopf einziehen oder Unrecht stillschweigend erdulden oder nichts zu sagen haben verbunden. Und ich denke, das ist nicht gemeint damit. Und darum ist es mir wichtig, diese Gedanken schon im Voraus gesagt zu haben. Also ich habe im Kapitel 2, Vers 13 gelesen, ordnet euch unter um des Herrn willen, und zwar allen Institutionen vom Kaiser bis zu all denen, die ein übergeordnetes Amt bekleiden im Staatsapparat. In Vers 18 schreibt dann Petrus, auch noch Kapitel 2, ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen Respekt. Also auch hier. Aber ordnet euch euren Herren unter, und zwar geht es auch hier in Christus. Denn er schreibt dann später, auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen, weil die Idee ist auch, denen sich unterzuordnen, die, in gewissen Übersetzungen steht dann, die wunderlich sind. Oder die man nicht versteht, weil sie irgendwie komische Anweisungen geben und so weiter. Und da kann es sein, dass ein Sklave auch Unrecht leiden musste. Darum habe ich das auch gesagt. Es geht nicht prinzipiell darum, stillschweigend Unrecht zu erleiden, sondern der Begriff im Herrn steht im Zentrum. Und wie nun Christus Unrecht erlitten hat, sollen wir um des Herrn willen auch bereit sein, Unrecht zu leiden, wenn es darum geht, Christus zu verherrlichen. Und Petrus sagt, es geht hier nicht darum, Unrecht zu leiden, weil wir Unrecht tun. Wenn wir deshalb leiden, wenn wir deshalb bestraft werden, dann hat das seine Berechtigung. Das kann man dann nicht unter Leiden um Christi willen abhaken. Es geht hier darum, um Jesu willen. Und nun komme ich zu unserem Text im 1. Petrus Kapitel 3, aber jetzt habe ich vergessen, das hier einzustellen. Ich möchte, dass ihr den Text mitlesen könnt. Ich mache das mal so. Das ist eben falsch, was hier steht. Das ist nicht das, was ich will, aber ich bekomme das, was ich will. So, und dann, na, sieht doch schon mal anders aus. Jetzt brauchen wir da noch etwas Verdunkelung, dass man es lesen kann. Hä? Geht das so oder soll ich noch runterlassen da? Geht's? Gut. Erste Petrus 3. Jetzt fällt noch das Ding. Nun zu euch Frauen. Ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. Wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Sie soll vielmehr von innen her, von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches, ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Auch die Frauen aus früherer Zeit, die ein geheiligtes Leben führten und ihre Hoffnung auf Gott setzten, schmückten sich auf diese Weise. Und dazu gehörte für sie, dass sie sich ihren Männern unterordneten. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann Herr und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Ihr erweist euch als Saras Töchter, wenn ihr tut, was gut und richtig ist und euch durch keinerlei Drohung Angst machen lasst. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Unterordnung. Also, wenn wir heute von der Unterordnung der Frau sprechen gegenüber dem Mann, dann haben wir schon verloren. Wenn das ein Thema ist, mit dem man uns als Gemeinde, als christliche Gemeinde identifiziert, dann haben wir verloren. Denn heute geht es um Gleichberechtigung. Man versucht in allen möglichen Bereichen Gleichstellung zu erreichen. Das geht hinein bis zu Frauenquoten, die man festlegen möchte in der Politik. In der Schule sind heute mehrheitlich Frauen angestellt. Besonders in der Unterstufe, aber auch in Oberstufen wächst das. Also wenn wir dann von Unterordnung sprechen als christliche Gemeinde, dann werden wir schon ziemlich schief angeschaut und ziemlich sehr konservativ abgestempelt als gefährliche Gesellschaftsinstitution in unserer Gesellschaft. Und das geht natürlich weiter. Das betrifft nicht nur die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe im Zusammenhang mit Unterordnung. Das geht natürlich weiter. Heute werden christliche Gemeinden nicht mehr am Inhalt ihrer Botschaft des Evangeliums beurteilt, sondern an dem, wie sie sich im Zusammengehen mit dem gesellschaftlichen Trend zeigen. Ehe für alle, so ein Beispiel. Eine christliche Gemeinschaft, die sich gegen Ehe für alle stellt, wird heute ins schiefe Licht gestellt. Wenn wir uns gegen begleiteten Suizid stellen, dann sind wir veraltet von vorgestern. Der Mensch soll selber bestimmen können. Über Abtreibung muss ich gar nichts mehr sagen, der Marsch fürs Leben hat genug gesagt. Wenn wir Christen solche Grundsätze vertreten, dann werden wir als für diese Gesellschaft gefährlich eingestuft. Da wird uns noch mehr kalter Wind entgegenkommen in nächster Zeit. Und mir scheint es enorm wichtig, dass wir uns von dem nicht abhalten lassen, zu dem zu stehen, was uns das Wort Gottes sagt. Sonst verlieren wir nicht nur in der Welt, sonst verlieren wir auch bei Gott. Wenn wir nicht mehr den Mut aufbringen, dazu zu stehen, was uns Gott lehrt in seinem Wort, dann haben wir nicht mehr den Mut, den weltlichen Trenden zu widerstehen und gehen unter. Hier in unserem Text geht es um die Frauen, die sich den Männern unterordnen sollen. Und wie ich gesagt habe, es geht hier nicht darum, einfach bedingungslos den Kopf einzuziehen oder Unrecht stillschweigend zu erdulden oder nichts zu sagen haben. Gott hat Mann und Frau zu einer Partnerschaft geschaffen. Von Anbeginn an. Gott hat gesehen, es ist nicht gut, dass der Mensch, der Mann, allein sei. Er braucht ein Du, das zu ihm passt. Und als die Frau dann geschaffen war, sieht sie der Mann und sagt, das ist Fleisch von meinem Fleisch, das passt zu mir. Das ist genau nicht meine Gegnerin, sondern meine sinnvolle Ergänzung, damit in dieser Welt die Menschheit gedeihen, wachsen kann, fruchtbar sein kann. So hat es Gott in der ganzen Welt geschaffen, in der ganzen Schöpfung geschaffen, in der Tierwelt, genauso eben auch dann bei Menschen. Mann und Frau. Weil sie so einander ergänzen, zusammenpassen, miteinander den Weg des Lebens gehen, miteinander leben, zeugen und so auch Zeuge sind von der lebendigen Gegenwart und Schöpfung Gottes. Der Schöpfer Gott soll in dieser Beziehung sichtbar werden. Interessant ist dann, dass das Apostel Paulus im Epheserbrief auch so aufnimmt und sagt, seht, wie Mann und Frau zusammengehören, so gehört Christus und die Gemeinde zusammen. Aber die Gemeinde unterordnet sich diesem Christus. Und die Ehe wird zu einem Bild, und das ist schon im Alten Testament ein Bild für die Beziehung Gottes zu seinem auserwählten Volk. Und deshalb ist es nicht egal, wie wir unsere Ehen definieren. Weil sie ein Bild ist, ein Synonym der Beziehung Gottes mit seinem Volk. Nun versuche ich, einige Gedanken, die Petrus hier aufzeigt, ja, denen etwas nachzugehen. Petrus kommt schon im ersten Vers, den er sagt, auf etwas zu sprechen, das uns vielleicht erstaunt. Ordnet euch euren Männern unter, tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Eben auch denen, die nicht im Glauben stehen. Gott möchte dann in dieser Situation eigentlich erreichen, dass der Mann durch das Leben der Frau zur Erkenntnis kommt, dass Gott ein Gott der Gnade, ein Gott der Liebe, ein Gott der Treue ist. Und so sollen sie, die Frauen, auch in der Unterordnung hinweisen auf den lebendigen Gott. Es geht immer um Christi willen. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten, auch ohne Worte, für Christus gewonnen. Die Frau hat nicht den Auftrag, die gläubige Frau, den Auftrag, ihren Mann zu bekehren. Sie hat den Auftrag, ein Vorbild, eine Sichtbarwerdung des Heiligen Geistes in ihr zu sein, dem Mann gegenüber. Und darum kann dann Paulus auch sagen, es geht nicht darum, dass sie sich äußerlich, weiß ich wie, zurecht macht. Und da möchte ich eine gewisse Ergänzung oder Einschränkung machen, die Petrus hier nicht macht, aber ich denke, er meint es eben nicht so, dass die Frau sich nicht schön machen soll, dass die Frau keinen Schmuck anziehen soll. Wir finden auch schon im Alten Testament, dass ein Mann seiner Frau kostbare Geschenke macht, Armringe, Fußringe, also so unten, manchmal sogar Nasenringe sind erwähnt. Also wenn ihr eine Frau mit Nasenring seht, ja, dann macht nicht schon ein Hände verrühren, das ist nicht unbedingt das Schlimmste, was geschehen kann. Interessant ist, dass der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief etwas davon schreibt, dass wenn die Frau verheiratet ist, dass sie alles daran setzt, ihrem Mann zu gefallen. Und wenn ihrem Mann eben eine schöne Frisur gefällt, wird sie sich eine schöne Frisur machen. Und ich habe meiner Frau auch schon so ein Kettelchen, eine Kette geschenkt mit irgendeinem Dings dran, weil mir das gefallen hat. Und ihr glaubt es nicht, aber sie zieht das sogar ab und zu an. Was wäre das für eine Enttäuschung, wenn wir unserer Frau ein Geschenk machen, eine Kette mit irgendeiner Perle oder was dran, manchmal ist es auch Kitsch, aber sieht schön aus, und sie würde sagen, interessiert mich nicht. Also seht, ich mache hier eine Einschränkung. Aber es geht darum, dem Mann zu gefallen, und das ist ja in umgekehrter Richtung auch so. Der Mann soll laut Paulus dort auch und wird alles daran setzen, seiner Frau zu gefallen. Da komme ich dann beim Mann dazu, aber jetzt sind wir noch bei der Frau. Wo es nicht darum geht, ist, dass die Frau Rücksicht nimmt auf die familiäre Situation und nicht das halbe Haushaltsbudget in Kleiderschrank und Schmuckkästchen ausgibt. Ich denke, hier geht es darum, dass wir den richtigen Wert sehen, richtig beurteilen, worum geht es jetzt eigentlich. Petrus weist hier darauf hin, dass es darum geht, und das ist ja das Spannende, dass er schon im ersten Vers von einem Mann spricht, der nicht gläubig ist. Anscheinend ist das beim gläubigen Mann, muss man gar nicht mehr darüber sprechen, da verliert er kein Wort darüber. Er kommt schon im ersten Satz dahin, dass es um Männer geht, jetzt mal, die nicht im Glauben stehen. Und dann sagt er, eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert. Man könnte sagen, ja, das kostet nichts, aber heute ist der Coiffeur auch nicht mehr ganz gratis. Ich glaube, das kann sich so bei 80 bis 120 Franken bewegen. Jeder Besuch bei einem Coiffeur für eine Frau, die sich etwas Schönes auf den Kopf machen lassen will. Für ein Hochzeit mag das gehen, aber wenn das jede Woche geschieht, naja. Wenn du ledig bist und das um dein eigenes Budget geht, bitteschön, aber wenn der Mann dafür arbeiten will, ja, dann ordne dich hier runter und schau mal, was ihm gefällt, was er möchte. Aber auch da, es sind nur äußere Dinge, auch die kostspieligen Kleider. Gestern habe ich irgendwo auf der letzten Seite oder irgendwo diese Woche auf der letzten Seite gelesen, eine Frau hat ihre Wohnung verkauft, die sie gekündigt, irgendein Model oder was Kipes immer das ich. Diese Wohnung hat über $5,000 im Monat gekostet und sie hat sie nur gebraucht, um ihre Kleider dort zu versorgen. Naja. Aber das ist ein Extrembeispiel. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand von euch eine Wohnung für die Kleider mietet. Vielleicht fürs Meerschweinchen, aber nicht für die Kleider. Also seht, der Petrus macht eigentlich hier ganz vernünftige Aussagen. Und er sagt dann, sie soll viel mehr von innen kommen, die Schönheit. Eure Schönheit soll viel mehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein. Und das möchte ich betonen. Um das geht es in erster Linie. Nicht um Unterordnung an sich, um der Unterordnung selbst willen, sondern darum, dass das Leben ein Ausdruck der Beziehung zu Jesus Christus sein soll. So soll auch das Leben der Gemeinde ein Ausdruck der Beziehung zu Christus sein. So war das Leben von Jesus Christus ein Ausdruck seiner Beziehung zu Gott, dem Vater. Und überall geht es darum, dass wir diesen Gott widerspiegeln in unserem Leben. Als Frau und als Mann. Sie soll viel mehr von innen kommen, die Schönheit, und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein. Und das ist oft den Blicken der Menschen verborgen. Die Menschen sehen oft nicht, weshalb wir freundlich sind. Und wir sind ja alle so freundlich. Es gibt eine Freundlichkeit, ja, das kennt ihr. Es gibt schon eine Freundlichkeit, die schon abstoßend ist. Aber von dieser Freundlichkeit reden wir nicht. Es geht hier um das freundliche, das gewinnende Wesen. Und da haben Frauen wahrscheinlich gegenüber vielen Männern einen Vorteil. Das gewinnende Wesen, das ist vielleicht sogar etwas mehr in die Natur der Frau gelegt als der Mann. Also ausgenommen Gender. Die sehen das vielleicht anders. Das ist man ja alles gleich. Das ist jetzt etwas plakativ gesagt, aber es geht in diese Richtung. Also ein freundliches, ausgeglichenes Wesen. Und was sagt er davon? Das ist etwas Unvergängliches und ist eine Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Also auch hier geht es wieder darum, dass Gott verherrlicht wird. Und jetzt nimmt Petrus Beispiele oder ein Beispiel aus dem Alten Testament. Und das ist ja schon immer wieder so. Auch Paulus, wenn er etwas sagt, das für uns relevant ist und wichtig ist, nehmen sie die Apostel allgemein immer wieder Beispiele aus dem Alten Testament. Manchmal fragen wir uns vielleicht, ja, aber so perfekt waren ja die auch nicht. Zum Beispiel Sarah, wie hier erwähnt. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann Herr und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Ich habe mich gefragt, wo nennt sie ihn Herr? Das ist gar nicht so eindeutig. Je nach Bibelübersetzung steht das Herr nicht drin. In der Schlachterversion 2000 steht in 1. Mose 18, Vers 12, da waren ja die Männer, die gekommen sind und Abraham verheißen haben, dass er in einem Jahr einen Sohn von Sarah bekommen soll. Die waren schon alt. Und da lesen wir Vers 12, darum lachte sie, Sarah, in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Hier nennt sie ihn Herr. Aber in vielen Bibelübersetzungen steht hier das Herr nicht. Dazu ist mein Mann sehr alt. Das Herr wird dann oft ausgelassen und dann finden wir das nicht. Aber hier sagt sie das so. Ja, ihr Herr ist ein alter Mann. Und dann lesen wir also hier, dass Sarah ihn Herr nannte und damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck brachte, ihm zu gehorchen. Vielleicht können wir das nicht so nachvollziehen. Ich kann auch nicht viel weiter auf das eingehen. Da müsstet ihr Benny fragen. Er hat gestern einen Anlass geleitet, da viele Dinge vom Alten und Neuen Testament zusammengebracht wurden. Sehr spannend, wie die Apostel die Schrift des Alten Testaments ausgelegt haben. Aber wir sehen hier, dass die Bibel immer wieder diese Beispiele nimmt. Und es ist gut, wenn wir uns Vorbilder nehmen, wenn wir Vorbilder haben in unserem Leben, gute geistliche Vorbilder. Das ist entscheidend. Übrigens, wenn wir über die Unterordnung von Sarah nachdenken, dann denken wir mal, als sie nach Ägypten gingen. Abraham verlangte, dass sie sich als Schwester ausgibt und wurde zum Pharao gebracht. wo er sie dann eigentlich als Frau haben wollte. Dasselbe geschah nochmals in Kanaan. Also da sind schon Dinge, wo sie sich untergeordnet hat, wo wir sehen, dass Sarah wirklich sich untergeordnet hat, aber in anderen Dingen hat sie gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass Ismael zusammen mit Isaak erbt. Schicke die Hagar weg. Da hat sie sich auch geäußert. Da war sie nicht Abraham untertan. Und Gott sagt zum Abraham, ja, Sarah hat recht, schick ihn weg, er soll nicht erben. Also es geht nicht um die Unterordnung an sich, um ihrer selbst willen, sondern darum, dass wir Gott verherrlichen mit unserem Leben. Ich komme noch zum letzten Abschnitt über den Mann. Entsprechend gilt für euch Männer. Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre Natur als schwächer als von ihrer nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Hier geht es um die Rücksicht. Unabhängig weshalb, ob die schwächere Konstitution oder was immer das auch sei, wir sind als Partner zueinander geführt. Und deshalb kann der Mann nicht einfach herrschen. Und das ist das, was jetzt den Unterschied ausmacht zu dem, wie die Welt Unterordnung versteht. Unterordnung auf der einen Seite heißt nicht, dass der andere einfach herrschen soll und darf. Man muss immer das Ganze sehen, den ganzen Kontext in dieser Beziehung. Wenn wir noch dazu nehmen, was Paulus sagt im Epheserbrief, wie Christus sich für die Gemeinde eingesetzt hat, wie er sich für sie hingegeben hat. Und jetzt vergleicht er das mit der Ehe zwischen Mann und Frau. Und sagt mit anderen Worten, der Mann hat sich so hinzugeben, er soll vor seine Frau stehen, sie schützen vor fremden Angriffen, vor Verleumdungen, vor weiß ich was allem. Er soll Rückgrat zeigen und zu seiner Frau stehen, für sie tun, was sie braucht, um selber, ich sage jetzt mal, glücklich zu werden. Da sind wir dann schon wieder recht ausgefordert. Bin froh, hört das Evelyn nicht. Das wäre schon ziemlich... Aber wisst ihr was? Das Interessante ist, dass die Apostel, ob Paulus oder Petrus, er spricht die Frau an, was sie tun soll, wie sie sich verhalten soll. Und er sagt nicht, ihr Frauen geht zu euren Männern und fordert das und das und das ein. Wenn ihr das macht, dann habt ihr den Text falsch verstanden. Und das ist ja interessant, wie Jesus selber immer wieder diejenigen anspricht, die er ansprechen will. Und auch hier sehen wir das. Ihr Frauen ordnet euch unter. Er sagt nicht, ihr Männer geht zu euren Frauen und sagt, du hast dich unterzuordnen. Denn es geschieht alles in dem Herrn und in dem Fall kann es vom Mann nicht gegenüber der Frau eingefordert werden, sondern Gott fordert es ein. Und wenn du es nicht hältst, dann hältst du dich nicht an Gott. Der Mann hat nicht das Recht, das einzufordern. Lesen wir nirgends. Umgekehrt hat die Frau nicht das Recht, vom Mann das einzufordern, was die Bibel den Mann anspricht. Er soll genauso wie die Frau das in Christus, in Bezug auf Christus, so handhaben. Das ist der Weg der Bibel. Nur ein Beispiel, das hat aber nichts mit der Ehe zu tun. Da war am Schluss des Johannesevangeliums Petrus mit Jesus im Gespräch, respektive umgekehrt, Jesus mit Petrus. Wie du weißt, die dreimal Frage, hast du mich lieb? Gut, das ist durch. Und dann kommt der Moment, wo Petrus sich umdreht, er sieht Johannes und sagt, was soll mit diesem? Und dann sagt Jesus ihm mit meinen Worten, sage ich das nun, hör mal Petrus, das geht dich nichts an. Folge du mir nach. Was mit Johannes geschieht, das werde ich mit Johannes besprechen. Und was mit dir geschieht, das bespreche ich mit dir. Ich bespreche nicht mit dir, was mit Johannes geschieht, und ich bespreche nicht mit Johannes, was mit dir geschieht. Und so machen es hier die Apostel auch in Bezug auf Mann und Frau. Der Apostel spricht die Frau an, und die Frau hat sich darauf einzustellen. Er spricht nicht den Mann an, was er eigentlich der Frau sagen möchte. Also Gott nimmt nicht den Umweg und sagt, du Daniel, sag deiner Frau Evelyn, wie sie sich zu verhalten hat. Und er sagt auch nicht, du Evelyn, sag deinem Mann Daniel, wie er sich zu verhalten hat. Er sagt, Daniel, du hast dich so zu verhalten. Evelyn, du hast dich so zu verhalten. That's it. Alles andere kommt schlecht raus. Gott ist ein Gott, der Harmonie will. Und die Ehe ist die tiefste Form einer zwischenmenschlichen Beziehung. Es geht aus Gottes Wort hervor, dass Ehe diese Zweierbeziehung aus Mann und Frau ist. Und der Mann wird Vater und Mutter verlassen, da noch etwas zu den Eltern. Ihr habt euch nicht in die Ehe einzumischen eurer Kinder. Mag sein, dass das in anderen Kulturen etwas anders läuft, weil da oft ein ganzes Familiensippe ist und so, aber wir sind hier, in unserem Land, in unserem Volk, in unserer Kultur. Die Eltern haben sich nicht einzumischen über die Ehe der Kinder. Wenn die Kinder um Rat fragen, ist das etwas anderes, dann soll man Rat geben. Aber nicht dauernd hineinreden, was sie falsch machen, wie sie es anders machen sollten. Wir können beten, ja, auf jeden Fall, unbedingt. Aber wir haben uns nicht in die eheliche Beziehung, in die Ehe unserer Kinder einzumischen. Vielleicht ist das ein Thema, das man gar nicht nennen muss, weil das allen klar ist, aber ich merke, oft ist das doch etwas anders. Sie werden ein Leib sein. Die zwei bilden eine neue Lebensgemeinschaft, die eigenständig ist und ihr Lebensmuster selber und miteinander bestimmen muss. Und noch einmal und das zum Schluss. Die Ehe ist ein Bild, ein Beispiel für die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. Er, der Bräutigam, die Gemeinde, die Braut, für die er sich hingebungsvoll aufopfert. Darauf soll jede christliche Ehe hindeuten. Und ich denke, ich sehe das bei mir, bei uns, da gibt es noch viel Luft nach oben. Ich möchte beten und entschuldige mich für diejenigen, die jetzt nicht verheiratet sind. Es geht aber auch bei euch darum, dass in eurem Leben Christus sichtbar wird. Dass ihr in Christus seid. Und wenn es um die Wahl eines Ehepartners geht, ja, dann weist uns das Wort Gottes auch darauf hin, ihr sollt gemeinsam Gott dienen können. Wenn schon von Beginn weg eines nicht im Glauben steht, dann ist das, was folgt, unter Umständen sehr schwierig. Christen, die an Jesus glauben, sollten sich Partner suchen, die ebenfalls in diesem Glauben stehen. Sonst ist Not vorprogrammiert oder es gibt es auch, ich weiß das auch aus Beispielen, dass der Partner zum Glauben gekommen ist, aber ich weiß auch aus Beispielen, wie der Glaube verloren gegangen ist. Das ist das Risiko. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Du redest in unsere Lebenssituationen. Wir wollen lernen von dir. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Vorschriften erlassen wollen. Ich mit einer Predigt oder wir als Gemeinde, wie sich die Einzelnen sollen verhalten. Und das ist ja das Schöne, dass wir immer sehen, du sprichst Menschen ganz persönlich in ihrer Lebenssituation an. Du zeigst uns als Gemeinde, was wir lernen sollen. Und du übergibst die Verantwortung vom Einzelnen, das Gehörte in sein Leben umzusetzen. Und so bitten wir dich, ich und jedes von uns, um Kraft, das auch zu machen, das zu halten, um deines Namens willen. Weil da liegt ein Segen drauf, wo du uns kannst prägen, wo wir nach deinen, ja, wo wir nach deinen Richtlinien, wo wir nach deinem Heiligen Geist leben und wandeln. So wie es der Paulus gesagt hat, wenn wir den Heiligen Geist haben und Leben haben in ihm, dann sollen wir auch in ihm wandeln. Lass das bei uns mehr und mehr sichtbar werden. Bei mir, bei uns allen. Zu deiner Ehre. Amen.
Danke vielmals fürs Wort.